Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe. Ich bin Michael Sennhauser und ich bin eben zurück vom Dokumentarfilmfestival Vision du Réel in Nyon. Während der nächsten 28 Minuten soll es um die Zeit gehen. Um die Zeit, die ein Film erfassen kann, und um jene Zeit, die er dafür braucht. Denn viel stärker als der Spielfilm in seinem meist recht engen chronologischen Korsett muss sich der Dokumentarfilm mit der Organisation der dokumentierten Zeit beschäftigen. Wie unterscheidet sich eine über Jahre hinweg entstandene Langzeitstudie von einer Momentaufnahme? Was ist anders, wenn ein Filmemacher das Leben von zwei Generationen beobachtet? Was passiert mit der Zeit, wenn er sich auf den Akt der Geburt konzentriert? Mit dieser ziehenden, stampfenden, rhythmischen Musik und dem brummenden Gesang beginnt der finnische Dokumentarfilm Bam von Juni Hiltunen. Das war einer der über 120 Dokumentarfilme, die am Festival in Nyon zu sehen waren. Juni Hiltunen erzählt die Geschichte der 43.000 Kilometer langen sowjetischen Eisenbahn Baikal-Amur-Magistral oder kurz Bam. Die Musik gibt, zusammen mit dem Kamerablick von einem fahrenden Zug auf die vorbeirauschende Landschaft der Taiga, den Erzählrhythmus vor. Bam ist ein klassisch aufgebauter Dokumentarfilm über eine abgeschlossene historische Periode. Er deckt einen Zeitraum von rund 30 Jahren ab, mit Archivmaterial und mit noch lebenden Zeitzeugen. Der Film macht immer deutlich, wo man sich auf der Zeitachse befindet, ob man es nun mit Bildern von damals oder mit solchen von heute zu tun hat. Auf solche klare Kennzeichnungen verzichtet der deutsche Dokumentarfilmer Thomas Heise bewusst. Schon der Titel seines Dokumentarfilms hat etwas Spielerisches. Kinder. Punkt. Wie die Zeit vergeht. Vor über 8 Jahren hat der Ostberliner Thomas Heise eine damals 24-jährige Mutter gefilmt, die von ihren beiden Söhnen erzählte. Der Ältere mache ihr Probleme, hat sie damals gesagt. Aber den Jüngeren, den werde sie schon noch hinbekommen.
So ordentlich wird euch der Mann. Und bei Ihnen, ja, Schwierigkeiten, haben wir 4 Schwierigkeiten. Schade drunter.
8 Jahre später hat Thomas Heise die Familie wieder besucht und den Stand der familiären Entwicklung mit der Kamera festgehalten. Der schließlich entstandene Film »Kinder, wie die Zeit vergeht« ist großartig. Wohl gerade darum, weil der Filmemacher sich als Beobachter versteht, der in der Regel nicht weiß, wo sich seine Filmprojekte hinbewegen. Thomas Heise erinnert sich.
Vor 8 Jahren, als ich mit der jungen Frau, der Busfahrerin, gedreht habe und sie mir die Fotos ihrer Kinder gezeigt hat und sie bei einem ihrer Jungs sagt, schade drum, haben wir so spontan gesagt, da gucken wir mal, was aus Schade drum geworden ist. Und das ist erstmal die Ansage und dann muss man das machen. Und wenn man dann da ist, wird auf einmal eine ganz andere Geschichte draus. Also man ist dann einfach vor Ort oder wir waren dann einfach vor Ort und haben gedreht, was wir gefunden haben. Und daraus entsteht dann letzten Endes der Film.
Nun ist das gerade mit so einer Aussage, den Elternjungen, den kann ich nicht mehr umbauen. Beim Jüngeren, da werde ich es noch versuchen. Das hat sowas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Das ist so deterministisch und das ist das Erschreckende in dem Moment. Merkt man das also auch beim Drehen, wenn sich so etwas tatsächlich bewahrheitet? Verändert das den Blickwinkel?
Naja, das war erstmal so eine Bemerkung, die ist gar nicht aufgefallen, wo sie das gesagt hat, was sie da eigentlich gesagt hat. Und das hat fürs Drehen keine Rolle gespielt, obwohl natürlich diese Formulierung schade drum, also dann nochmal in dem Film auftaucht, nämlich vom Lehrer, der auch sagt, es ist schade drum. weil er die Schule nicht schafft. Ne? Und aber das hat vielleicht was zu tun mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der sie, sag ich jetzt mal, ihre Schicksalsschläge entgegennehmen. Und das ganz klaglos auch, ja. Und das hat auch was Faszinierendes. Ich weiß gar nicht, ob man es eigentlich darf, ja. Es hat was Faszinierendes, dabei zuzusehen. Es ist was ganz Merkwürdiges. Und ich finde es, sag ich jetzt mal, groß, wie sie damit umgehen eigentlich. Auch mit einer Poesie, ne.
Vom produktionsökonomischen Standpunkt her ist das ja eine eigenartige Form. Sie müssen, zumindest in dem Fall, längere Zeit dranbleiben. Sie wissen noch nicht, auf was das hinausläuft. Sie sprechen mit jemandem, sie filmen in dem Fall eine 24-jährige Frau und Jahre später wird ein Film daraus. Wie viele Eisen muss man da im Feuer haben, wenn man so arbeitet und auf wie viele Jahre hinaus kann man das überhaupt machen?
Wenn ich das wüsste, also ich habe so Sachen, das wird doch immer mehr, man schleppt ja immer mehr Geschichte mit sich rum und auch immer mehr Familien, die man also irgendwie im Schlepptau hat, also das ergibt sich einfach so aus den Filmen, wenn ich mit den Leuten ja eigentlich im Kontakt doch bleibe. Und manchmal ergibt sich daraus, dass ein nächster Film draus wird. Und ich wundere mich eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht und diese 7, 8 oder 8 Jahre dann rum sind. Ja. Das mit dem Nichtwissen ist natürlich schwierig, weil das ist schwer, einem Fernsehsender beizubringen, die gerne, bevor man überhaupt irgendwo hingeht, den fertigen Film schon irgendwie gelesen hätten. Und dann muss ich eben was hinschreiben, was möglicherweise so aussieht wie ein Film, aber mit dem Film nicht so viel zu tun hat. Und weil der Film selber entsteht eben wirklich beim Drehen und im Wesentlichen noch am Schneidetisch. Ne?
Und je länger Sie so arbeiten, je mehr Filme so entstehen, desto stärker sind Sie eigentlich gebunden an, ja, man kann sagen, an Ihre Heimat in dem Fall, an die Leute, an die Menschen, mit denen Sie arbeiten. Sie sind nicht so beweglich wie andere Leute, die in der Welt umherfliegen, ein bisschen recherchieren und zu Globetrotter des Dokumentarfilms werden. Sie brauchen diese Verwurzelung offensichtlich für diese Art von Arbeit.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen bäuerlich. Ne? Also es hat die Geschwindigkeit eines Bauern. Und es hat auch was damit zu tun, dass ich glaube, dass man vor Ort alle Widersprüche oder Geschichten dieser Welt finden kann. Man braucht nicht nach Australien, nach Asien oder sonst wohin. Oder auf 5 Kontinenten Dinge untersuchen, also was weiß ich, also ob das Arbeit ist oder Liebe oder sonst was, ja. Und jetzt guckt man überall, wie das woanders aussieht. Das interessiert mich auch nicht so sehr, sondern ich habe irgendwann rausbekommen, dass die Filme, die ich mache, Filme über Deutschland sind und auch sehr deutsche Filme sind. Und obwohl das gar nicht beabsichtigt war, aber auf einmal ist es so. Und das ist halt eine Chronik oder sind Chroniken deutschen Lebens. So.
In letzter Konsequenz ist der Vergleich mit dem bäuerlichen Leben ein bisschen seltsam, denn beim Bauern sagt man ja, der erntet, was er sät. Aber wenn man das bei Ihnen als Dokumentarfilmer sagen würde, Sie ernten auch, aber wenn Sie Ihre eigene Saat ernten würden, hätte das ganz seltsame Konsequenzen.
Naja, das bäuerisch meine ich, es hat ja auch was mit Sammeln zu tun. Es ist ein Sammeln von Geschichten oder von Spuren. Es hat auch was mit Archäologie zu tun. Also im Grunde genommen ist es sowas wie eine Archäologie der realen Existenz. Und man findet Scherben in der Erde und dann muss man diese Scherben irgendwie zusammensetzen und dann wird es eine Vase, manchmal wird es ein Teller oder eine Plastik und das weiß man vorher nicht genau, man hat nur diese Scherben. Es kann ja auch sein, dass die Scherben falsch zusammengesetzt sind und etwas anderes herauskommt, als es ursprünglich gewesen ist. Das weiß man nicht so genau oder ich weiß es nicht so genau, aber es gibt dennoch oder auch wenn es manchmal vielleicht nicht korrekt zusammenpasst, ein Bild von dieser Welt halt.
Umgekehrt könnte man, um dieses Bild aufzunehmen, sagen, Sie haben etwas Ganzes gefilmt, nämlich diese werdende Familie, diese junge Familie und dann später auch die Scherben, also der Junge, der die Schule eben abbrechen muss, das geht da nicht weiter. Eigentlich der umgekehrte Weg der Archäologie.
Naja, das weiß ich nicht. Also da zunächst mal ist es so, wenn ich so alte Geschichten wieder aufgreife, hat das gar nichts, also wenn ich wieder anfange, hat das zunächst mal gar nichts zu tun mit der alten Sache. Ich gehe da ganz offen ran und verhalte mich eigentlich so, als wäre ich noch nie dort gewesen und habe auch die Neugier drauf. Und natürlich verändert sich ja auch mein Blick auf die Dinge nach 7, 8 Jahren. Also ich kann gar nicht in so einer Kontinuität eigentlich da arbeiten, sondern muss immer meine Entwicklung damit mit hereinnehmen. Und man sieht das ja auch an der Form der Filme. Also so, es wird Das fängt erstmal ganz, die alten Sachen sind wirklich Cinema direkt, sage ich jetzt mal. Und es geht immer mehr in eine, läuft immer mehr auf eine strenge Form hinaus. Und ich weiß noch nicht, was da hinten rauskommt letzten Endes. Also ganz unabhängig von den Geschichten, die innerhalb der Filme erzählt werden. Wahrscheinlich ist es auch so, dass ich mich den Geschichten aussetze, ne? Und die auf diese Weise versuche, in den Kopf zu bekommen.
Vielleicht ist es ja auch dieses Aussetzen, das das Vertrauen schafft. Sie haben gestern vor dem Publikum gesagt, Dokumentarfilm ist, das ist ein böses Wort, ein bisschen so, wie man die Leute ans Licht zerrt und sie dann da sitzen lässt oder stehen lässt. Der Film ist fertig, man geht weg. Aber sie bleiben ja dran. Hat das Vertrauen, das die Leute in sie setzen, etwas damit zu tun, dass sie, eigentlich leiden sie ja mit über Jahre hinweg, wenn gelitten wird?
Naja, mit dem Leiden ist das so eine Sache. Manchmal sagen mir Leute, dass das ja so deprimierend ist, was ich da mache, und ich kann dabei herzlich drüber lachen gleichzeitig. Und das machen die Leute auch. Also es ist nicht so, ja. Das hat was zu tun mit der, sag ich jetzt mal, mit der sozialen Kompetenz. Also was ist der Teil der Welt, den man kennt und der, den man nicht kennt. Und es gibt immer Vorstellungen über etwas anderes und das müsste doch so oder so sein, aber für die Betroffenen in dem Fall ist das gar nicht deprimierend und die nehmen das einfach auch ganz anders.
Die meisten ihrer Arbeiten sind in Schwarz-Weiß gehalten. Gestern hat das Schwarz-Weiß ja auch geholfen, die zeitliche Situierung ein bisschen schwieriger zu machen. Bei der ersten Sequenz mit der jungen Frau von 24 Jahren merkt man erst, das liegt weiter zurück, als sie von der Arbeitslosenunterstützung in D-Mark spricht. Die schwarz-weißen Bilder, gerade dieser Ostgebiete, die helfen, die Zeit zu verwischen. Das kommt Ihnen hier entgegen. Sind es denn tatsächlich die Farben, die am Sinn der Zeit anbinden?
Nein, die Farben sind es gar nicht. Das mit dem Schwarz-Weiß zu arbeiten hat seinen Grund in dem Überladensein, sage ich jetzt mal, der Bilder, die man in den Landschaften findet oder in den Städten. Und zwar in dem Überladensein mit Botschaften. Also von allen Seiten schreien Botschaften auf mich ein, ob das Werbung ist, ob das Information ist oder sonst was. Und man sieht nichts mehr. Und alles wird immer lauter, damit man es noch wahrnimmt. Und also muss ich eine Möglichkeit finden, das wegzudrücken. Das kann ich mit Schwarz-Weiß ganz gut, weil dann ist Rot eben nicht mehr Rot und keine Signalfarbe, sondern irgendein verwaschenes Grau. Und damit kann ich die Dinge, die neben diesem Gebrüll schweigt oder leise ist, auf einmal wieder sehen. Und ich hole es auf diese Weise an die Oberfläche. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht so sehr das Erzählen von Zeit durch so ein Mittel, dass man sagt, also die alten Sachen sind schwarz-weiß und die neueren sind dann farbig und so, wie das gern gemacht wird. Und mich hat auch hierbei interessiert, wenn man auf Zeiträume guckt mit einem großen Abstand, dann wird ein Zeitraum von 7 Jahren, der ist jetzt, mag ja lang erscheinen, in 50 Jahren wird derselbe Zeitraum schon sehr viel mehr zusammengeschnurrt sein und in 100 Jahren ist das praktisch nur noch ein Punkt und gar keine Zeit mehr. Man kann also auch als behaupten, das findet alles irgendwie gleichzeitig statt. Und die Frau von 24 und die Frau von Mitte 30 oder so, oder Anfang 30, das ist eigentlich dieselbe Frau. Sie ist nur in einem anderen Zustand. Also man kann, mich interessiert da sehr, wie man Zeit, sag ich mal, von der Linie auf diesen Punkt bringt. Und diese Gleichzeitigkeit.
Und deswegen verzichten Sie auch offensichtlich bewusst auf Merkmale, um das Zeitraster klar und deutlich zu machen. Man muss das selber rausfinden beim Sehen.
Es ist auch gar nicht so wichtig, also glaube ich. Ja. Na klar, man muss es selber rausfinden oder man soll sich damit beschäftigen. Es ist ja auch so, in dem Moment, wo ich Fragen stelle, muss der Zuschauer die sich beantworten. Wenn ich Antworten gebe, denkt er nicht mehr drüber nach. Also muss ich da, ich will aber dafür sorgen, dass er darüber nachdenkt. Und das, ich versuche das mit allen meinen Filmen. Das so zu machen, dass wenn die Leute aus dem Kino kommen, sie nicht in der Lage sind, sofort das Thema zu wechseln, und wenn sie aus dem Kino kommen und, was weiß ich, zum Italiener gehen, nicht gleich bestellen können, sondern sie müssen erst über den Film reden. Wenigstens eine halbe Stunde. Sehr viel mehr kann man wahrscheinlich gar nicht erreichen.
Einer von denen, die ganz genau hinschauen bei den Filmen von Thomas Heise, ist sein österreichischer Kollege Konstantin Wulff, Filmemacher, Kurator und Publizist mit Schweizer Wurzeln. Konstantin Wulff war mit seinem eigenen Film In die Welt am Dokumentarfilmfestival in Nyon und er sieht in Heise einen klaren Einfluss auf seine eigene Arbeit.
Ja, die Filme von Thomas Heise sind für mich ganz, ganz wichtig, weil, wenn Sie jetzt Voraussetzungen ansprechen, eine der wesentlichen Voraussetzungen ist eine künstlerische Freiheit, und das ist etwas, was man bei Thomas Heise-Filmen ganz, ganz intensiv erfahren kann, was das bedeutet, dass man sich nicht von Formatierungen leiten lässt, nicht von Vorgaben, sondern, nennen wir es mal, von einer schönen Kombination von künstlerischen Ideen und der Wirklichkeit. Also wie beides ineinander übergeht. Und da ist natürlich der Faktor Zeit was ganz Zentrales, weil Heise sich eben auf Zeit einlassen kann. Also er muss nicht Dinge erfüllen, er muss nicht Zeit normieren, sondern er kann der Zeit, den Zeitläuften, er kann denen folgen.
Künstlerisch gesehen ist das ganz bestimmt eine Freiheit, aber es ist auch ein enormes Risiko, denn Thomas Heise kann ja nicht einem Produzenten ein Thema verkaufen und das dann in kurzer Zeit abdrehen. Er weiß nicht, wo er investiert.
Ja, das ist richtig. Das ist ja auch die Freiheit, die man spürt. Also in den Filmen merkt man, dass immer das Risiko des Scheiterns, des Nicht-Weiterkommens, des Nicht-Erfüllens drin ist. Aber das ist ja auch das Spannende an diesen Filmen. Und Heise-Filme sind für mich oft bei Festivals so solitäre, also die noch so beharren auf einer Position. Schaut einmal, ich öffne das Fenster und ihr könnt mal sehen, was noch für Freiheiten möglich sind in unserem Medium und für Entdeckungsmöglichkeiten. Und das liebe ich sehr an seinen Filmen.
Ist eigentlich das Gegenteil des Thesenfilms, ist auch das Gegenteil des Thesenjournalismus. Thomas Heise weiß nicht, worauf er sich einlässt, wenn er anfängt. Bei Ihrem Projekt war das eigentlich ganz anders. In die Welt heißt Ihr Film. Es ist unter anderem das Porträt einer Geburtsklinik, Ihrer Kunden, Ihrer Arbeiter dort, also der Ärzte, der Hebammen. Sie wussten ziemlich genau, was Sie wollten, als Sie angefangen haben zu drehen. Sie haben zwar 3 Jahre an dem Projekt gearbeitet, aber Sie haben insgesamt maximal 5 Wochen gedreht. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich sehe mich schon auch so als verbrüdert mit Thomas Heise, weil meine Arbeitsweise in gewisser Weise ähnlich ist. Bei mir ist es so, ich habe einen strikteren Rahmen. Ich habe einen Ort, ich habe ein gewisses Personal, das vorkommen wird, also ein Figurenpersonal sozusagen, und ich weiß gewisse Situationen, wie sie sein werden. Aber ich arbeite ähnlich, dass ich versuche, keine These zu bebildern oder auch nicht das zu bekommen, was ich mir vorher vorstelle, sondern diese 5 Wochen sind wirklich eine Reise durch dieses Haus, nennen wir es mal so, durch diese Klinik. Und ich habe mich dort sehr leiten lassen von dem, was passiert ist. Also es gibt nichts in dem Film, was inszeniert wäre oder vorgedacht oder gestellt. Und wir haben so gefilmt, dass wir eigentlich am Schluss mehr oder weniger Material gesammelt haben und dieses Material dann bestimmt hat, was für eine Struktur es gibt.
Ich glaube, das Faszinosum an dem Film ist genau diese Möglichkeit, die Sie auch mir als Zuschauer geben. Ich sehe das, was Sie da gesammelt haben, strukturiert, zusammengestellt natürlich, unheimlich verdichtet auch, das darf man schon sagen. Es gibt keinen Kommentar im Film. Man sieht zum Beispiel, wie ein Mann von der Rechtsabteilung mit den Ärzten die Papiere durchgeht, die es braucht zur Dokumentation, bei einer komplizierten Geburt zum Beispiel, damit man rechtlich abgesichert ist. Man sieht, wie Geräte sterilisiert werden. Man sieht, wie mit Ultraschall ein Kind untersucht wird, lange vor der Geburt. Man hört Erklärungen an die werdenden Mütter. Und man sieht in Echtzeit eine ziemlich harte Geburt. Man sieht eine Frau, die vor Schmerzen schreit. Und die Szene, die eigentlich unerträglich werden könnte, gewinnt eine gewisse Komik durch die Wiederholung. Die Erleichterung im Saal war spürbar. Die Frau, die windet sich in Schmerzen, möchte gerne ein Schmerzmittel. Ihr Mann sitzt verzweifelt im Hintergrund und redet auf sie ein, zusammen mit der Hebamme und dann auch noch der Ärztin. Das ist ein unheimlich verdichteter Moment, aber etwas, das Sie eigentlich nicht planen konnten, oder?
Ja, das ist richtig. Also dort fällt natürlich das Sujet mit der Methode in eins. Eine Geburt kann man nie voraussagen. Man weiß nie genau, wie sie verlaufen wird. Und das ist das Prinzip des Filmemachens, wie ich es gerne mag. Das heißt, wir haben vorher eigentlich immer nur das Einverständnis der Menschen, die vor der Kamera gezeigt werden. Also alle Menschen, die im Film vorkommen, haben vorher gesagt ja. Aber das ist dann auch alles an filmischer Festschreibung. Alles, was danach passiert, ist offen. Also wir sind dabei, wir beobachten. Und die Beobachtung, die Natur der Beobachtung ist, dass man es nicht voraussagen kann. Und wenn Sie jetzt diese konkrete Geburt angesprochen haben, ja, das ist etwas, dem man folgt. Also man folgt auch diesem Rhythmus von Wehe und Nicht-Wehe. Man folgt diesem Rhythmus der Institution, die versucht, diese Phase vor der Geburt auch zu strukturieren. Alles natürlich dazu, dass dienend, dass die Geburt möglichst gut verläuft. Und das ist ein Rahmen, der vielleicht im Unterschied zu Heise ein strikter Rahmen ist, aber innerhalb dieses Rahmens regiert das Unvorhergesehene.
Man könnte sagen, obwohl diese Geburtsszene in Echtzeit läuft, also auf dem Vektor der Zeit tatsächlich so abläuft, so viel Zeit braucht, wie sie gebraucht hat, ist das, was Sie mit Ihrem Film versuchen, eigentlich ein Aufheben der Zeit? Sie versuchen, diesen Vektor wegzuschneiden. Man könnte sagen, im Vergleich zum Spielfilm ist das, was Sie machen, eine Art Parallelmontage. Sie nehmen auf, was alles geschieht in dieser Geburtsklinik, was es alles braucht, damit diese Geburten ablaufen, damit diese Maschine läuft wie geschmiert. Also man könnte durchaus sagen, Sie versuchen, die Zeit aufzuheben mit Ihrem Film.
Ja, das ist eine schöne Beobachtung, weil wie wir dort waren, waren wir eigentlich von zwei Dingen fasziniert. Das eine ist diese unglaubliche Parallelität. Auf einem Stockwerk kommen die Kinder zur Welt. Auf dem anderen Stockwerk werden die Schwangeren untersucht. Auf dem nächsten Stockwerk werden Geräte sterilisiert. Auf dem vierten Stockwerk werden dann wieder Operationen gemacht. Und natürlich kann man nicht dauernd gleichzeitig wo sein. Und diese permanente Gleichzeitigkeit innerhalb dieses Rahmens ist faszinierend. Und das andere ist, was sehr bestimmend ist für diese Klinik und was auch mit Zeit zu tun hat, das Zyklische. Also dass so eine Klinik von einem Kreislauf bestimmt wird. Also die meisten Frauen gehen hinein, entweder macht man eine ambulante Geburt, man geht dann gleich wieder raus, oder man wird nachbetreut. So die durchschnittliche Zeit von einer Frau in so einer Klinik liegt zwischen 3 und 5 Tagen. Es ist also immer ein Kommen und Gehen und es werden immer die ähnlichen Prozesse durchlaufen. Und dieser Kreislauf, also dieses Brummen der Institution in einem Rad, das fand ich einfach faszinierend. Und das haben wir versucht, in der filmischen Struktur wiederzugeben. Und das ist das Interessante, dass Film das kann.
Ich glaube, dass Ihnen das gelungen ist, zeigt sich schon daran, dass ich ganz erstaunt war, als die 90 Minuten herum waren. Ich hatte das Gefühl, ich sitze erst eine halbe Stunde im Kino. Das heißt, die Dichtigkeit der zusammengepackten Zeit funktioniert wunderbar, das Konzentrat ist da. Was dann allerdings erstaunlich war, war unter anderem eine der Fragen der Moderatorin im Saal, die ganz unschuldig gefragt hat, ja, werden wir jetzt in ein paar Jahren erfahren, was aus diesen Kindern geworden ist? Also dieser Wunsch des Publikums offensichtlich auch zu wissen, wie geht es weiter, was wird daraus? Also das Herz des Publikums hängt immer ein bisschen auch an der Zukunft so eines Films.
Also danke für das Kompliment der Verdichtung und der Rhythmisierung. Also das haben wir jetzt auch oft gehört, dass die Zeit verfliegt, wenn man den Film sieht. Und wenn man denkt, also wir haben 90 Stunden Material aufgenommen, das jetzt verdichtet auf diese knapp 90 Minuten, das ist ein sehr starker Konzentrationsprozess, der natürlich versucht, auch eine gewisse Komplexität beizubehalten und eine gewisse Vieldeutigkeit auch zu erlauben. Und diese Frage nach der Zukunft ist natürlich auch durch die Struktur, wird die aufgeworfen. Weil ich mag gern Filme, die direkt ins Wasser springen, also die keine lange Exposition haben. Man wird hineingestoßen in die Wirklichkeit des Films. Und die Wirklichkeit des Films entlässt einen auch unkommentiert. Ich mag das gerne, wenn am Schluss, wenn dieser Übergang von Film zur sogenannten Wirklichkeit ein sehr, sehr schneller ist. Und das produziert natürlich dieses Nachfragen, ja, wie geht's dann weiter? Aber in sich zeigt der Film natürlich sehr stark, dass das eine filmische Methode ist, die vom Moment lebt, die im Jetzt ist, die das Unmittelbare darstellen will und die auch in diesem Unmittelbaren die Beziehung des Publikums zum Film sucht. Also es geht um die Erfahrung.
Es gibt einen Aspekt, wenn wir diese beiden Arten des Dokumentarfilmmachens ansehen, der ein bisschen seltsam aussieht. Eine Langzeitbeobachtung oder eine noch längere Beobachtung, wie sie zum Beispiel auch Volker Köpp gemacht hat, in dem ein Dorf und seine Bewohner oder eine Kleinstadt und ihre Bewohner über Jahrzehnte hinweg beobachtet und immer wieder besucht, das nötigt dem Publikum einen direkten Respekt ab. Die Leute staunen nur schon über die Geduld dieses Filmemachers und über die Möglichkeit, die er aufweist, dran zu bleiben. Die Fortsetzungsgeschichte der Realität fasziniert ungemein. Ihre Arbeit, die so unendlich filigran sein kann, diese Verdichtung, dieses Zusammenstellen, die zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass das ganz einfach aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute aus ihrem Film rauskommen und sagen, ja, der ist einfach mit der Kamera ins Spital gegangen, hat ein bisschen gefilmt, das zusammengeschnitten. Ganz einfach. Wo ist denn da die Kunst?
Ja, das ist doch ein schönes Kompliment. Also wenn es ganz einfach ausschaut, also so soll es sein. Also dass dahinter 3 Jahre Arbeit stecken, das ist ein langer Prozess des Nachdenkens, des Ausprobierens, des kreativen Suchens ist, das gehört dazu. Aber ich bin sehr froh, wenn dieser Eindruck auch entsteht, dass da ein Funke überspringt von wir sind direkt dabei. Da ist ja gar nichts dabei. Man kann ja direkt dabei sein. Dass das eben eine hochkünstliche, eine Konstruktion von Wirklichkeitsdarstellung, Wirklichkeitsrepräsentation ist, das ist klar. Und bei dieser Methode, die ja auf Interviews verzichtet, die auf Musik verzichtet, die auf zentrale Charaktere verzichtet, ist es natürlich umso schwieriger, so etwas zu entwickeln wie Dramaturgie, wie rhythmische Bögen. Und das ist etwas, wenn ich höre, dass die Zeit verfliegt oder dass man denkt, das ist ja ganz einfach, dann höre ich das sehr gerne, weil das eine extrem komplexe Arbeit ist, dass man dieses Resultat erreicht.
Kommen wir zum Schluss noch auf einen Aspekt zu sprechen. Ich habe behauptet, Sie hätten versucht, die Zeit aufzuheben mit diesem Film, eine Art Querschnitt durch eine brummende Maschine zu machen. Wenn man das vergleicht mit dem, was Dokumentationen am Fernsehen in der kürzester Zeit leisten müssen oder auch reine Reportagebeiträge in einem Fernsehmagazin, dann kann man sagen, dort muss man ja eigentlich auch die Zeit aufheben, um in 3 Minuten einen komplexen Sachverhalt zu vermitteln. Wie grenzen Sie sich denn ab von eben dieser Arbeit, die in der kürzester Zeit etwas rüberbringen soll?
Ich glaube, ein Unterschied besteht da in der Erfahrung. Also, dass es eine gewisse Zeit braucht, um gewisse Dinge zu erfahren. Ich glaube nicht, dass man komplexe Wirklichkeit runterbrechen kann auf kürzest Informationen. Da bleibt immer was auf der Strecke. Da ist immer etwas ungesagt, ungezeigt. Und die Methode, die ich angewandt habe, geht ja genau in die Richtung. Also wenn Sie vorhin gesagt haben, die Geburt wird in Echtzeit gezeigt, dann ist es ein schönes Kompliment. Die Geburt ist extrem kondensiert, extrem konzentriert. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, so ist es, so erfahre ich, so erfahren das alle Beteiligten, dann hat es etwas zu tun mit dem, was man im Fernsehen überhaupt nicht mehr sieht. Also dort sind zwangsläufig komprimierte, verkürzte Einheiten gefragt. Und mit dem Querschnitt dieses Bild mag ich sehr gerne, weil es tatsächlich so ist, dass diese Art des Filmemachens eine Momentaufnahme ist. Das Interessante ist aber, dass in dieser Momentaufnahme unglaublich viel Zeit aufgehoben ist. Ich habe zum Beispiel gehört, Menschen, die vor 20 Jahren schwanger waren oder Kinder gekriegt haben, die staunen, wie radikal sich die Klinik und die Geburtshilfe verändert hat. Also man sieht, im Moment des Aufnehmens wird man schon zum Dokument, hält die Zeit fest und die Zeit lässt sich mit unserer außerfilmischen Wahrnehmung dann sehr schön vergleichen.
Filmemacher, Kurator und Publizist Konstantin Wulff zur Organisation von Zeit im und mit dem Dokumentarfilm. Ob und wann Wulffs wunderbarer Film In die Welt in der Schweiz zu sehen sein wird, ist noch offen. Auch Kinder, wie die Zeit vergeht, von Thomas Heise, hat bisher keinen Schweizer Verleih. Mein Name ist Michael Sennhauser. Mit den beiden Filmemachern habe ich in Nyon am eben zu Ende gegangenen Dokumentarfilmfestival Vision du Réel geredet. Am nächsten Montag in Reflexe unterhält sich Hans-Ulrich Probst mit der Berliner Autorin Irina Liebmann. Sie hat die Biografie ihres Vaters geschrieben und ist dafür mit dem Leipziger Buchpreis 2008 ausgezeichnet worden.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.